Willkommen beim Podcast Souverän in der digitalen Hochschullehre – Ideen aus Niedersachsen. In diesem Podcast geht es um den souveränen Einsatz von digitalen Technologien in der Hochschullehre. Was sind dabei die Herausforderungen und die Möglichkeiten? Wir sprechen mit Lehrenden, Studierenden und Mitarbeitenden an Service- und Support-Einrichtungen. Erfahrungen, Best Practices und Vision – das und viel mehr soll zur Sprache kommen. Lassen wir uns die Zukunft von Lehre und Studium gemeinsam gestalten.
Ja, hallo bei unserem Podcast, Michael. Wir haben heute Professor Michael Brinkmeier zu Gast. Und du leitest seit November 2014 die Arbeitsgruppe Didaktik der Informatik am Institut für Informatik der Universität Osnabrück. Woher rührt dieses Interesse an didaktischen Fragestellungen?
Also erstmal nochmal herzlichen Dank für die Einladung und dass ich überhaupt dazu interviewt werde, ist schon so eine kleine Ehre in gewisser Weise. Also erstmal das Interesse für die Didaktik, das kam hintenrum. Promoviert habe ich in Osnabrück in der algebraischen Topologie und dann habilitiert in Ilmenau in der theoretischen Informatik. Und da hatte ich noch gar nichts mit Didaktik oder Lehre zu tun, hatte aber ein Faible für die universitäre Lehre. Und dann bin ich, nachdem ich habilitiert hatte, tatsächlich nochmal ins Referendariat hier in Osnabrück gegangen und habe Mathematik und Informatik das gymnasiale Lehramt, das Staatsexamen tatsächlich gemacht und war dann auch als Studienrat im Carolinum in Osnabrück tätig. Und gleichzeitig hatte ich dann schon einen Lehrauftrag für die Didaktik der Informatik an der Universität. Und dann wurde die Stelle ausgeschrieben. Ich habe den Ruf erhalten, erstmal befristet und dann später nochmal dazu. Und dabei entstand halt sozusagen das Interesse an der Didaktik während des Referendariats eigentlich erst so richtig. Weil durch die Neigung zur Lehre kam ich überhaupt auf die Idee, das Referendariat noch zu machen. Und dabei entwickelte sich dann halt dieses Interesse daran, wie funktioniert überhaupt das Lernen jetzt insbesondere eben im Kontext der Informatik. Was sind so die Probleme von Anfängern in der Programmierung? Wie kann man Schülern oder dann auch später eben Studierenden die komplexen Sachverhalte beibringen oder erklären, die dahinter stecken? Und insbesondere eben auch so die gesellschaftlichen Aspekte. Das heißt, wie können wir die Funktionsweise von informatischen Systemen dem Bürger irgendwie vermitteln? Das waren dann eben wichtige Fragen, die so schon während der Referendariatszeit und dann der Tätigkeit als Lehrer aufkamen. Und deswegen war das dann für mich, als ich die Chance hatte, wieder an die Uni zurückzukehren und das wissenschaftlich und hochschuldidaktisch zu betreiben, genau das Richtige.
Das hört sich ganz interessant an. Also erinnert mich an mein eigenes Herantasten an die didaktischen Fragestellungen, nur dass ich keine Professorin bin oder so. Genau. Jetzt kommt natürlich die Digitalität oder die Digitalisierung dazu. Wo begegnet dir selbst die Digitalität in der Lehre am meisten?
Also da ist jetzt natürlich, da ich aus der Informatik stamme, ist es irgendwie auf eine ganz natürliche Art und Weise. Ich meine, die Digitalisierung, die Funktionsweise der digitalen Welt ist ja der Kern, mit dem wir uns beschäftigen. Also die Informatik ist die Kerndisziplin in dem Bereich. Insofern haben wir natürlich unentwegt mit digitalen Systemen zu tun, weil wir den Studierenden diese Funktionsweise erklären und ihnen beibringen, wie man die konstruiert. Aber das ist ja tatsächlich noch was anderes, diese Inhalte zu vermitteln, als es tatsächlich zu nutzen, um die Inhalte zu vermitteln. Aber es liegt natürlich auch besonders nah. Das heißt, man redet über die Funktionsweise solcher Systeme und als Lehrender liegt es dann einfach relativ nah, sich zu überlegen, wie kann man solche Systeme selber nutzen, um seine eigene Arbeit in diesem Bereich zu verbessern. Und dadurch begegnet einem das unentwegt und ist halt an sich irgendwann die natürliche Frage, wie integriere ich das jetzt etwas besser in meine Lehre? Wie kann ich da besser mit umgehen? Und und dadurch ist die Begegnung eigentlich unentwegt. Und es ist dann so ein natürlicher Schritt, das dann irgendwann zu integrieren. Da haben wir aber als Informatiker einen Riesenvorteil gegenüber anderen Disziplinen, wo das eben deutlich weiter ist, der Schritt, weil die Inhalte nicht konkurrent damit sind.
Ja. Und was sind also aus deiner Sicht so die wichtigsten Vorteile der digitalen und der digital unterstützten Lehre gegenüber klassischen, eher analogen Lehrformaten?
Also da gibt es auch, wie da sich der Informatik sozusagen, zwei Ebenen. Einmal sozusagen die informatische und dann die allgemeine. Bei der informatischen kann ich nur ganz kurz erwähnen, da ist halt tatsächlich das Interessante, dass wir über digitale Lehrmedien auch das Vermitteln der Inhalte tatsächlich verbessern können. Also wenn man jetzt das Programmieren lernen kennenlernt, dann muss man ja eh schon mit digitalen Systemen arbeiten. Wenn wir dann noch entsprechende digitale Lehrmethoden oder Medien verwenden, dann kann man die aktive Auseinandersetzung mit dem Programm und das Vermitteln von Informationen darüber besser kombinieren. Man hat also nicht einen theoretischen Vortrag, wo jemand erzählt, wie schreibe ich ein Programm und dann gehe ich 3 Tage später hin und schreibe ein Programm, sondern man kann halt jetzt bewusst dahin gehen und sagen, ich habe einen Abschnitt, da erkläre ich was dazu und dann fordere ich in den Lehrmaterialien halt den Studierenden, den Lernenden direkt auf, jetzt setz dich mal mit diesem Problem auseinander und schreib mal ein kleines Programm dazu. Und das haben wir halt in der klassischen Lehre, in der analogen Lehre so nicht. Egal, ob wir die jetzt synchron oder asynchron haben. Also das heißt, ob wir jetzt Vorlesungen machen oder ob wir Lehrbücher haben. Das verzahnt halt einfach nicht mit dieser Tätigkeit des Programmierens. Und da haben wir schon mal einen großen Vorteil aus Sicht der Informatik. Was dich natürlich jetzt mehr interessiert, ist das Allgemeine. So, da ist ein Riesenvorteil, den wir auch festgestellt haben oder der ganz klar ist, ist eben dieses Asynchrone. Das heißt, man stellt den Lernenden Material zur Verfügung, dass sie hoffentlich aktiv sich erarbeiten und das zu Zeiten und in Häppchen, die ihnen passen. Weil, sind wir mal ehrlich, das 90-Minuten-Vorlesungsformat, das kann man mal durchhalten. Und wenn es interessant genug ist, ist das auch mal leichter. Aber in der Regel ist das nicht das Optimum, dass man da 90 Minuten beballert wird mit Informationen. Und die zu verarbeiten, das gelingt dann in der Regel nicht. Und dazu muss man dann im Nachhinein wieder entweder nochmal was nacharbeiten oder Ähnliches. Und das ist halt schwierig. Und mit diesen digitalen Medien können wir diese Verantwortung den Studenten geben und die können das etwas besser strukturieren für sich. Und die Hoffnung ist natürlich, wenn dann die Materialien gut genug sind, dass sie sich auch damit aktiver auseinandersetzen und das hoffentlich den Lernprozess unterstützt. Also das Asynchrone, ganz schlicht. Die machen das zu der Zeit, wie sie wollen. Das Zweite ist Interaktivität. Wir können über die digitalen Medien natürlich nochmal andere Formen der Interaktivität während des Lernprozesses einsetzen. Also nicht nur sowas, Schule wäre halt Unterrichtsgespräch oder sowas, sondern tatsächlich, man nutzt dann in digitalen Lernmedien eben nochmal irgendwie eine direkte Rückmeldung. Es wird eine Frage gestellt, ein kleines Quiz eingebaut oder es ist ein Video. Man kann den Medienmix nochmal etwas besser da reinbringen, sodass man da viele Kanäle bedient. Das betrifft jetzt aber insbesondere eben so asynchrone Materialien. Dann haben wir ja noch eine Ebene, wenn ich jetzt in der Vorlesung stehe und da digitale Medien nutze. Ich meine, eine PowerPoint-Präsentation zähle ich da nicht als digitales Medium. Das ist sozusagen das Minimum, was man macht. Ein digitales Medium, da wäre dann, dass man eben tatsächlich aktive, interaktive Module hat, Kahoot-Quizzes oder irgendwelche Murals oder sonst was nutzt, also irgendwelche kooperativen Sachen, in denen dann halt die Lernenden irgendwas erstellen, sogar noch live in der Veranstaltung unter Umständen und man dann darauf eingeht, was man dann eben nutzen kann. Und da muss man dann gucken, ob das Format passt. Und diese Form der Interaktion, der Beteiligung dann während der Präsenzveranstaltung, das ist halt auch nochmal ein großer Vorteil, wenn man digitale Medien entsprechend nutzt.
Und was steigert das Interesse in deiner Erfahrung sozusagen am allermeisten? Also wo springen die Studierenden sofort an?
Das kann ich gar nicht sagen. Was wir allerdings in unseren Veranstaltungen festgestellt haben, ist, dass das Material eine gewisse Persönlichkeit haben muss. Also wenn man jetzt digitale Lehrmaterialien macht und man betrachtet das sehr formal, dann wird das auch schnell eintönig und wird halt nach einem bestimmten Muster gemacht. Man macht dann Lehrvideos, die sind dann gut durchkonzipiert oder Ähnliches. Aber es wird dadurch auch unpersönlich. Und wir haben halt bei unseren Materialien für unsere Vorlesungen streuen wir, ja, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber wir streuen was Humorvolles ein. Ich gestalte die Materialien im Wesentlichen und bringe dann auch meine meine Persönlichkeit in dem Sinne ein, dass ich halt Dinge mache oder mal Randbemerkungen mache oder einen Link, ein Easter Egg irgendwo verstecke, das thematisch nicht unbedingt einen direkten Bezug hat, das aber sozusagen dort drin zu finden ist. Und die Studierenden merken das. Also das ist das, was ich mit einer Persönlichkeit für das Material meine. Es ist halt nicht rein formal erstellt nach irgendwelchen inhaltlichen Kriterien, sondern man muss ja als Lehrender, also die Lehrperson, ist ja schon, spielt eine große Rolle bei dem Lehrprozess. Und in solchen Online-Materialien oder digitalen Materialien ist das halt schwer, die zu repräsentieren. Das haben wir dann so ein bisschen so versucht, dass wir da so einen Geschmack reinbringen. Und das wurde tatsächlich von den Studierenden, auch wenn das nicht unbedingt deren Humor war oder der Musikgeschmack, der da drin war, aber das wurde bemerkt und das wurde als gut empfunden, egal was das war. Weil das machte dann auch diese Materialien einzigartig. Und es förderte die Motivation, sich die nächsten Materialien anzugucken. Weil dann kam immer irgendwie die Frage, was ist diesmal mit dabei? Und was finden wir heute? Und was kommen jetzt an Videos noch dabei? Das war immer so ein Element. Ein anderes Element, was gut hilft, ist halt Gamification. Das ist jetzt ein sehr großer Begriff und da gibt es auch viel Unfug, aber viel, bei dem man sagt, das ist jetzt sehr künstlich aufgeflanscht. Aber wir hatten zum Beispiel während der Corona-Zeit die gesamte Gruppe, also alle Studierenden, das waren also 400, 500 Studierende, gemeinsam Punkte sammeln lassen für bestimmte Verhaltensweisen, dass sie im Forum gepostet haben, dass sie Lösungen zur Verfügung gestellt haben für Aufgaben, dass sie in den Veranstaltungen, die wir dann als Videokonferenz oder teilweise als Präsenz dann hatten, als es wieder ging, aktiv waren. Und diese Punkte hat die gesamte Veranstaltung gesammelt und dadurch wurden dann irgendwelche Dinge freigeschaltet, teilweise Vergünstigungen in der Lehre, dass dann Übungsblätter nicht mehr behandelt werden mussten oder weniger bestanden werden mussten, bis hin zu einem Adventskalender, den wir dann gestaltet hatten, der wurde dann freigeschaltet. Und das hatte auch in der Rückschau, und so wie uns die Studierenden das in den Evaluationen gesagt hatten, sehr positive Effekte, weil das auch immer noch mal so ein Impuls war, ich tue jetzt ein bisschen mehr, weil dann gibt es noch diese Algos, haben wir die genannt, also diese Bonuspunkte. Und das hat sich tatsächlich ausgewirkt und insgesamt eben auch das, was ich vorher sagte mit diesem Persönlichkeit der Materialien, das hat auch ein bisschen was von Gamification, dieses Interesse, diese Motivation weiterzumachen, weil es irgendwas Neues gibt, weil was dazukommt, weil man etwas sieht und das auf einer anderen Ebene als das reine Material, der reine Inhalt, sondern halt auf einer affektiven Ebene, das einfach ein gutes Gefühl sozusagen erzeugt und sowas unterstützt. Und das ist tatsächlich eine Sache, die in den Präsenzveranstaltungen natürlich wichtig ist, aber in den digitalen Materialien nochmal meiner Meinung nach wichtiger ist, weil die sonst eben sehr unpersönlich werden und dann auch irgendwie beliebig in gewisser Weise. Aber dann ist das egal. Hat der das gemacht oder der, ist mir doch egal. Da steht ein Text. Das kann ich gar nicht unterscheiden, wer den geschrieben hat.
Also weniger TikToks, mehr Seele sozusagen.
Ja, in gewisser Weise ja. Genau. Das ist ein schöner Ausdruck dafür. Also irgendwie müssen die Materialien eine Seele haben, genau.
Das ist eine Herausforderung. Welche Herausforderungen siehst du bei der Einführung und Umsetzung digitaler Lehre an und für sich? Und wie kann das bewältigt werden?
Da komme ich wieder darauf zurück, dass ich Informatiker bin und das habe ich selber für mich gemerkt. Da ich die Informatik beherrsche, programmieren kann, konnte ich hingehen, als ich mir dann Formate überlegt habe, was ich mir gern machen wollen würde, konnte ich mir Werkzeuge selber schaffen oder Werkzeuge anpassen. Und dadurch wurde mir bewusst, dass das natürlich für andere Lehrende eine große Hürde ist. Das heißt, die möchten vielleicht was machen, aber ihnen fehlt das entsprechende Werkzeug oder sie kennen es zumindest nicht. Und dann muss man gucken, was hat man. Und dann beschränkt man sich selber auf das, was steht zur Verfügung, was kenne ich selber und womit kann ich umgehen, was ist für mich handhabbar. Und dadurch beschränkt man sich sozusagen in der Lehre selber. Und ich glaube, dass eine große Hürde bei der Einführung dieser digitalen Lehre eben ist, für viele Lehrende die richtigen Werkzeuge zu haben und seine Ideen entsprechend in diesem Bereich umsetzen zu können. Und da ist dann oftmals die klassische analoge Lehre, ich mache meine Vorlesung und ich mache meine Veranstaltung, einfach der einfachere Weg. Weil da weiß ich, wie es geht. Da weiß ich, wie ich es machen muss. Wenn ich jetzt tatsächlich erstmal Medien gestalten muss, dann brauche ich die Werkzeuge. Zweiter Punkt ist Zeit. Also eine Vorlesung hält man so ein bisschen on the fly. Das heißt, man bereitet die dann vor, also eine klassische Vorlesung. Man bereitet die vor, man macht seine Folien fertig und dann hält man die und nächstes Jahr muss man die sich nochmal angucken. aber dann variiert man noch ein bisschen und hält die dann wieder. Und so, Variation ist schon immer noch drin. Aber es ist halt ein relativ überschaubarer Aufwand. Also wenn ich digitale Medien gestalte, die ich dann den Studierenden oder den Lernenden zur Verfügung stelle, dann muss ich die ganze Arbeit ja eigentlich schon vorher gemacht haben. Dann muss ich das ja in einem großen Klotz den geben. Und das ist halt beim ersten Mal ein Riesenaufwand. Und da braucht man Zeit dazu. Und da hat natürlich die Corona-Pandemie, glaube ich, vielen geholfen, weil da war man gezwungen, diese Zeit mal zu investieren. Und dadurch hat man das dann mal getan. Jedenfalls ging es mir so. Weil diese Ideen, sowas zu machen, hatte man vorher schon immer. Und dann war auf einmal diese Situation da und man sagte sich, okay, jetzt muss ich meine Ideen, das, was ich die ganze Zeit vor mir hergeschoben habe, wo ich, also so war es bei mir jedenfalls, was ich immer schon mal machen wollte, jetzt war die Gelegenheit, ich muss es machen. Und dann hat man sich tatsächlich mal ein Semester hingesetzt und eigentlich nichts anderes gemacht, als Lehrmaterialien vorbereitet. Und da sind dann andere Dinge liegen geblieben. Aber das störte in dem Moment nicht. Und das hat dann halt eine höhere Priorität. Und das zeigt halt, wo das Problem bei diesem Wechsel ist. Es ist halt dieses vor sich herschieben der Arbeit. Also die Werkzeuge nicht zu haben und nicht zu kennen, die sich erstmal zu erarbeiten. Und wenn man die dann hat, die Zeit zu investieren, tatsächlich seine Konzepte und Materialien entsprechend umzustellen.
Und hast du tatsächlich auch programmiert?
Ja. Also Also wir verwenden ein System, das heißt Jupyter Notebooks. Bei denen kann man Texte mit Programmabschnitten kombinieren. Und die Programmabschnitte kann man ändern und dann tatsächlich ausführen. Das ist halt für die Programmierung toll. Und ich hatte mir dann überlegt, dass rein Videos dazu zu produzieren, um die Inhalte zu vermitteln, mir insofern redaktionell nicht gefiel, weil ein Video produzieren ist relativ aufwendig. Ne? Man hält das 15 Minuten am Stück. Wenn man sich mal versprochen hat, dann hat man so, oh, ich muss jetzt alles schneiden und Ähnliches. Und davor scheute ich zurück. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, ein kleines System zu programmieren, dass ich eine PDF-Präsentation nehme und dazu dann kleine Tonschnipsel einspreche, immer nur kurze Sätze, die dann eben zu den richtigen Zeiten in dem PDF abgespielt werden. Das wird dann über den Browser, wird das dann gemacht. Und das ist über die Jahre dann immer besser geworden. Und das heißt, ich habe jetzt solche Sachen, ich kann halt Folien einzeln austauschen, dann kann ich auch einzelne Sätze austauschen, ohne eine größere Datei zu editieren. Und das habe ich mir dann selber programmiert, weil ich eben nicht wollte, ständig irgendwelche Videos zu produzieren und dann ständig zu schneiden. Und hatte dann im ersten Halbjahr das gemacht. Das ist halt genau dieses eigene Werkzeug geschaffen. Ich habe das an das, was ich wollte, sozusagen angepasst. Dadurch auch mir dann nochmal viel Gedanken gemacht, wie will ich das machen, was brauche ich noch an Werkzeugen dazu, wie kriege ich das jetzt integriert. Und darüber ist halt für uns ein ganzes System entstanden, das wir jetzt auch für andere Veranstaltungen, Lehrerfortbildungen und Ähnliches noch verwenden, das wir jetzt noch anpassen werden für andere Programmiersprachen beispielsweise. Und dass ich weiter in der universitären Lehre irgendwie einsetzen werde, weil das eigentlich relativ gut funktioniert hat.
Na, das klingt auch gut. Und ich habe direkt eine Anwendungsmöglichkeit bei einer Service- und Support-Einrichtung tatsächlich. Ja, wir haben jetzt gerade von Herausforderungen gesprochen und apropos Herausforderungen, steht das eigentlich in der Verantwortung der Lehrenden, Studierende auf die digitalisierte Gesellschaft vorzubereiten oder eher nicht?
Das ist ganz klar, ja. Wir haben im Moment so diese Problemsituation, dass die Schulen noch nicht in der Lage sind, das wirklich zu tun. Das heißt, wenn die Studierenden als Schüler aus der Schule kommen, sind deren digitale Kompetenzen, wenn man das so nennen will, ich sage eher so die informatische Grundbildung oder bestimmte andere Kompetenzen, egal, das ist halt nicht unbedingt sehr tief. Das liegt natürlich daran, dass jetzt die Lehrendengeneration diese Kompetenzen selber auch noch nicht hat, sondern man jetzt sozusagen auch erst quasi parallel anfängt, sich das alles zu erarbeiten. Also wir hatten ja in den 80er Jahren war das ja immer die Computerkids, da waren dann die Schüler besser als die Lehrer in den digitalen Bereichen. Das wurde dann irgendwann akzeptiert. Und dann hatten wir eine ganze Phase, wo das so ein bisschen parallel war, ne, weil die Lehrer sozusagen ähnlich waren. Inzwischen ist es wieder so, die Lehrer haben doch wieder ein bisschen Vorsprung im digitalen Bereich, hat man den Eindruck gegenüber so manchem Schüler. Aber wir haben halt immer noch das Problem, dass auch bei den Lehrenden die Kompetenzen in dem Bereich eigentlich nicht ausreichend sind, um wirklich den Schülern das zu vermitteln, sowohl in der Schule als auch in der Hochschule. Aber wir müssen sie darauf vorbereiten. Das ist unsere Verpflichtung. Und wir müssen jetzt sozusagen gucken, wie wir das parallel weiter vorantreiben. Es wird dann auf Dauer leichter werden, wenn tatsächlich das entsprechende Wissen in den Schulen stärker verankert ist. Dann werden wir an den Hochschulen weniger in der Hinsicht leisten müssen. Aber wir haben jetzt eben immer noch die Verantwortung, erstmal auch unsere Studierenden darauf vorzubereiten. Und die wird nicht weggehen, die wird halt nur leichter sein. Weil die digitale oder Digitalisierung und die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Gesellschaft sind einfach da. Und damit müssen wir das entsprechend spiegeln. Und wenn wir jetzt in die Fachdisziplinen gucken, eigentlich egal welche, haben sich auch die Arbeitsweisen dort verändert. Und das muss sich dann eben auch in der universitären Ausbildung wiederfinden, dass wir jetzt überall in allen Fächern mit digitalen Werkzeugen auch tatsächlich intensiv arbeiten. Und dann muss das auch thematisiert werden. Und dadurch würde natürlich auch diese Wirkung auf die Gesellschaft klarer werden. Und unsere Studierenden wachsen da rein. Also insofern, ja, wir haben die Verantwortung. Das wird auch in weiten Teilen eben schon wahrgenommen. Aber wir haben halt das Problem, dass wir gemeinsam, Lehrende und Lernende, gemeinsam da reinwachsen müssen, nach meinem Eindruck.
Ja, jetzt waren wir kurz in der Vergangenheit mit den 80er-Jahre-Computer-Kids und jetzt mal kurz in die Zukunft gedacht. Wie siehst du die Zukunft der Lehre und welche Trends, welche Entwicklungen erwarten uns so in den kommenden Jahren? Was kommt?
Gute Frage. Also ich glaube, wir werden in vielen Bereichen einfach flexibler werden. Die klassische Präsenzlehre wird es immer noch geben. Und ich will nicht sagen, dass das die Königsdisziplin ist, sondern die Königsdisziplin wird tatsächlich eine Mischung sein. Dass man die Präsenzlehre zu einem gewissen Maß hat mit guten Online-Anteilen, dass das sich irgendwie gut miteinander kombiniert, dass man den Wert von Präsenz gemeinsam in einem Raum sein sozusagen mehr zu schätzen weiß beziehungsweise besser zu nutzen weiß, als das vielleicht in manchen Fällen der Fall ist. Und dass man halt selber lernt, dass bestimmte Arten der Inhaltsvermittlung dann asynchron mithilfe von digitalen Hilfsmitteln besser sind. Oder besser würde ich jetzt gar nicht sagen. Also ich würde vermuten, sie sind besser, aber so zeichnet sich es jetzt jedenfalls ab. Aber die werden halt mehr genutzt werden. Und die werden vor allen Dingen auch von den Studierenden nachgefragt. Also das merken wir jetzt auch, dass Online-Angebote, also der Nachfrage und die Nutzung von solchen Online-Angeboten oder asynchronen Angeboten, digitalen Angeboten tatsächlich vermehrt auftritt, weil es eben manchmal besser passt. Es ist halt manchmal einfach schöner zu sagen, okay, Vorlesungsaufzeichnung zum Beispiel, jetzt ist es eine ganz klassische Form der digitalen Medien. Wenn ich nicht kann, ich weiß, da kommt die Vorlesungsaufzeichnung, dann kann ich ja trotzdem irgendwann im Laufe der Woche mir das angucken. Und das nächste Mal bin ich vielleicht wieder live dabei. So, und diese Flexibilität, die müssen wir ausbauen und die werden wir ausbauen. Insbesondere, jetzt gucke ich wieder in den Lehramtsbereich, als Didaktiker guckt man da natürlich auch immer hin, wir haben halt das Problem, jetzt auch wieder speziell das Fach Informatik stark nachqualifizieren zu müssen, damit wir das tatsächlich, dieses Problem, was ich eben geschildert hatte, wir müssen jetzt da reinwachsen, wir müssen das in die Schulen bringen, damit wir das sozusagen angehen können. Und diese Nachqualifizierung, die müssen wir nebenberuflich machen. Das sind Lehrer, die dann schon an der Schule sind und die müssen jetzt noch das Fach Informatik nachträglich kriegen. Und das kriegt man nicht mal eben so, sondern da muss man dann halt mehr oder weniger nochmal studieren. Und dazu müssen wir Angebote schaffen, dass sie das können. Und da hilft natürlich dann das Asynchrone und das Digitale, dass sie das dann entsprechend machen. Oder vor allen Dingen das Hybride. Wie gesagt, die Präsenzlehre wird definitiv nicht weggehen, sondern die wird sich mit dem Digitalen versöhnen, wenn man das so nennen will. Also das ist halt kein Gegensatz, sondern das sind verschiedene Kanäle, um den Lernenden eine Auswahl zu bieten und ihnen die Möglichkeit zu geben, das auszuwählen, was für sie am besten passt. Und das richtig zu kombinieren, das wird im Prinzip die Herausforderung. Und ich glaube, da wird es dann mehr Beispiele geben. Das wird verstärkt an den Hochschulen mit Sicherheit etabliert werden. Da werden sich auch manche Hochschulen vielleicht etwas stärker engagieren als andere und dann Profile zu bilden. Also das ist so das eine. Auf der technischen Ebene werden wir unweigerlich mit KI-Systemen in dem Sinne noch konfrontiert werden, hört sich jetzt ein bisschen negativ an, aber wir werden lernen müssen, wie wir mit KI-Systemen arbeiten. Die bieten viele Chancen. Und in der Lehre eben auch tatsächlich so die Grundidee, dass man dann tutorielle Systeme hat. Das heißt, man hat sozusagen den Lehrer für die einfachen Situationen mit dabei. Das wird definitiv kein Lehrer, nicht die Lehrer in dem Sinne ersetzen, das wird nur begleiten. Das kann dabei unterstützen, besser zu differenzieren unter Umständen. Das ist ja jetzt gerade in den Schulen ein großes Problem oder in großen Lehrveranstaltungen an den Universitäten auch, dass man halt schon noch stark differenzieren muss nach Vorwissen oder nach Fähigkeiten. Und da können natürlich unter Umständen solche Systeme auch nochmal helfen, dass man da den Lernenden gezielter bestimmte Aufgaben geben kann oder denen nochmal gezielt Unterstützung geben kann, ohne dass der Lehrer das jetzt alles selber machen muss, sondern der gibt eine gewisse Rahmenbedingung vor, der beobachtet, diagnostiziert entsprechend und nutzt dann vielleicht solche Systeme, um eben Arbeitsaufträge zu generieren. Oder das ist genau die Frage, wie nutzt er sie? Das werden wir halt noch rausfinden müssen in gewisser Weise.
Ja, vielen Dank. Ich bin am Ende mit meinen Fragen und vielen Dank für das Gespräch und auf Wiederhören.
Nochmal vielen Dank für die Gelegenheit.